Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin. Mein Name ist Roman Wortreich und Thema der heutigen Sendung ist die Tarifrunde 2004. Hier bei mir im Studio sitzt Heinz Scholler. Er arbeitet für die Redaktion des Gegenstandpunkts und Andreas Locke. Er ist freier Publizist. Wir haben uns eben ein bisschen darüber unterhalten, wer eigentlich Forderungen aufstellt. Heinz, und du hast gesagt, es sind diesem Mal waren es die Unternehmer gewesen, die Forderungen aufgestellt haben. Und zwar, das eine war, sie wollten unbezahlt mehr Arbeit haben. Und das andere war, das Aushandeln der Tarife verlagern von den Tarifparteien hin zu den Betrieben. Jetzt will ich noch mal kurz sagen, was bisher gelaufen ist. Also in den letzten, seit 2000 hat sich ja schon einiges geändert. Unter anderem, der Durchschnitt der Wochenarbeitszeit beträgt zwar 35 Stunden, aber die Wochenarbeitszeit muss ja gar nicht starr eingehalten werden. Sie kann im Verlauf unregelmäßig verteilt werden und sie muss nur in einem Ausgleichszeitraum von 12 Monaten im Durchschnitt 35 Stunden ergeben. Der Ausgleichszeitraum, der kann selbst in diesem im alten Tarifvertrag ausgeweitet werden bis auf 24 Monate, also bis auf 2 Jahre. Für 13 bzw. 18% der Beschäftigten, das ist immerhin jeder Fünfte, kann die Arbeitszeit sowieso dauerhaft schon auf 40 Stunden hochgesetzt werden. Die Tarifverträge lassen selbst Nachtschicht, Sonn- und Feiertagsarbeit zu und bei der Schichtarbeit kann auch der Samstag regelmäßig Arbeitszeit sein. Bei Bedarf kann die Mehrarbeit sogar 10, ja 20 Stunden pro Monat erhöht werden und für einzelne Gruppen und Beschäftigten kann sowieso ein Mehrarbeitsvolumen zugelassen werden. Also Ausnahmeregelungen überall, ja. Bisher war es sogar schon möglich, nach dem alten Tarifvertrag Überstunden wöchentlich bis auf 50 Stunden zu fahren. Das andere ging auch, es war auch erlaubt, die Stunden runterzudrehen bis auf 29 Stunden und dafür natürlich dann auch keinen Lohn zu zahlen. Ich will mal den Arbeitgeberpräsident Hund zitieren, der im Jahre 2000 Folgendes sagte, Zitat: Wir sind heute bei der Arbeitszeit so flexibel, dass jede Behauptung, die Tarifverträge behinderten passgenau betriebliche Lösungen, entweder bösartig sind oder in Unkenntnis der Tarifverträge erfolgen. Zitat Ende. Also eigentlich waren die Arbeitnehmer zufrieden, oder zumindest im Jahre 2000 waren sie zufrieden. Und jetzt kommen die neuen Forderungen auf den Tisch.
Die Arbeitgeber, meinst du? Das war ja ein Zitat vom Hund.
Die Arbeitgeber,
warte. Ja. Dieser Arbeitgeberpräsident gibt eigentlich sehr klar Auskunft, was das einzig Gültige, einzig Maßgebende für ihn ist. Für ihn und überhaupt in dieser Gesellschaft, darum ist er ja auch so ein wichtiger Mann und darum richtet sich auch in dieser Gesellschaft alles nach dem Unternehmertum. In dieser Gesellschaft sind die Unternehmer diejenigen, die überhaupt die gesamte gesellschaftliche Arbeit kontrollieren und dabei den Lebensunterhalt der anderen Leute als eine notwendige, aber immer zu reduzierende Kost behandeln. Und schon dies ist ein grundsätzlicher Einwand eigentlich gegen unsere Wirtschaftsform, so sehe ich es jedenfalls und so hat Heinz ja auch argumentiert. Dieser grundsätzliche Einwand wird am deutlichsten darin, so hatten wir ja auch in der letzten Stunde es festgehalten, dass man überhaupt, um leben zu können in dieser reichen Gesellschaft, um arbeiten zu können, sich für fremde Leute nützlich machen muss und noch darum kämpfen muss, also neben dem Arbeiten auch noch kämpfen muss, um überhaupt so viel von der Arbeit, die Gewinn erbringt, zu bekommen, dass man damit irgendwie über die Runden kommt. Und jetzt kommt dieser Hund daher und sagt, Tarifverträge, so wie sie von der Richtungsgewerkschaft, die wir in Deutschland haben, dieser so auf deutsches Interesse, deutsche Unternehmen, die Nation ausgerichtete Gewerkschaften, die wir jetzt nun wirklich seit 50 Jahren in Deutschland haben, mit denen kann man eigentlich alles machen. Und trotzdem behandelt er sie ja als immer noch einen hinderlichen Bestandteil dieser Bundesrepublik Deutschland, weil sein Interesse gilt nicht einfach unumwunden. Darum war ja auch überhaupt in der diesjährigen Tarifrunde die Unternehmensseite daran zu sagen, erstens, wir lösen das Verhältnis von Lohn und Leistung auf zugunsten von uns, indem wir einfach und zusätzlich zu der ganzen gewinnbringenden Arbeit noch zusätzliche unbezahlte Arbeit hinzufordern. Das ist jetzt die Bezahlung. Wenn ihr überhaupt einen Arbeitsplatz habt, seid zufrieden, wie viel ihr dafür kriegt, wie lange ihr arbeitet, fordern wir. Und wir brechen den Gewerkschaften das Genick, das war die Forderung der Unternehmer, weil ihre Macht ist uns noch zu groß. Wir verlagern von der Gewerkschaftsseite es runter auf die Betriebsseite. Dort können wir auch die geringe Gegenmacht, die sich überhaupt noch in gewerkschaftlicher Form gerührt hat, viel besser brechen, zurückweisen und für unser Interesse zu unserem Gunsten und das heißt zu Ungunsten der Beschäftigten gestalten.
Dann werfen wir doch mal einen Blick auf den Tarifvertrag, wie er dann tatsächlich ausgehandelt worden ist zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitgeberverbänden. Was ist denn jetzt geldmäßig rausgekommen? Es gab da sowas wie das Entgeltrahmenabkommen.
Naja, nehmen wir es mal schlicht so. Wir haben heute uns bezogen auf den Metalltarifvertrag. Man könnte genauso gut den Tarifvertrag für Journalisten, der ist gerade abgeschlossen worden, und so weiter nehmen. Die grundsätzliche Richtung heißt, die Tarifverträge heutzutage, die den Leuten dann sagen, mehr ist für euch nicht drin in dieser Wirtschaft, sind alles Tarifverträge, die heißen, euch muss es in Zukunft auch materiell schlechter gehen. Es sind Tarifverträge, die materielle Einbußen als Vertrag festhalten. Das kann man am Beispiel des Entgelttarifvertrags für die Metallindustrie sehr gut machen. Dort wird festgelegt, dass die Forderung der Gewerkschaften, 4% würde das Gleiche ausmachen für unsere Mitarbeiter, nach 2 Jahren ist durch Teuerung und Beschleunigung des Arbeitens durch Intensivierung und Produktivitätsfortschritt so viel erreicht worden, dass um das Gleiche zu bekommen für die Leute 4% drin wären. Da kommt jetzt raus, ich zitiere aus dem Tarifvertrag, erst einmal 2 Nullmonate. Nullmonate heißt, da gibt es gar keine Erhöhung. Dann kommt eine Laufzeit heraus, die geht über 26 Monate und dann wird festgeschrieben 2,3% ab 1. März, also heute, und mit Wirkung ab 1. März 2005 weitere 2,7%. Jetzt blickt man in so einen Tarifvertrag und denkt, na gut, dann haben die Leute aber ganz schöne Einschnitte. Die Einschnitte sind leider noch größer, denn die wirklichen Vergütungen werden nur um 1,5% und im nächsten Jahr um 2% erhöht. Und jetzt fragt man sich, was passiert eigentlich mit den anderen 0,7% pro Jahr? Und das ist ein Schmankerl am Rande. Man muss im Grunde genommen, um diese Gesellschaft zu kritisieren, nicht auf so etwas eingehen, aber es ist bezeichnend. Es ist bezeichnend, weil 0,7% gehen in die Gerechtigkeit. Jetzt fragt man sich, Gerechtigkeit zwischen wem? Unternehmer in der Metallindustrie halten es schon lange so. Wenn sie Leute einstellen, wird ja gefragt, Arbeiter oder Angestellte. Dieser Unterschied ist einer der Versicherungsanstalt, wo die Leute gemeldet werden. Und sofort haben Unternehmer die gleiche Arbeit für Arbeiter schlechter bezahlt als für Angestellte. Das hat ihren Gewinn erhöht. Natürlich, wenn ich Leute deutlich schlechter zahle für die gleiche Arbeit, die Arbeiter sind als Angestellte, ist das schon wieder ein kleines Schnäppchen. Den Gewerkschaftern ist das aufgefallen. Und schon lange aufgefallen. Und was müssen sie jetzt für die Gerechtigkeit tun? Für die Gerechtigkeit kommt jetzt heraus, von der Lohnerhöhung müssen alle 0,7% abgeben. Die Leute untereinander, die Arbeitenden untereinander, müssen von ihrem Lohn etwas abgeben, damit die anderen wenigstens genauso schlecht bezahlt werden wie sie. So kommt heraus, dass in dieser Tarifrunde sogar materiell dann auf ein Jahr 1,5% mit einer Anhebung für Leute, die als Arbeiter bezeichnet werden, und 2% für alle und eine Anhebung für diese Leute, dass so etwas herauskommt, das ist eigentlich ein schönes Beispiel oder ein schönes, sehr in Anführungsstriche gesetztes, ein bezeichnendes Beispiel dafür, um was man sich dreht, wenn man Gerechtigkeit in einem System fordert, das auf Ausnutzung, Ausbeutung beruht. Dann kommt heraus, diejenigen, die ausgenutzt werden, sollen für, dass es wenigstens gleich ist, auch noch was hergeben, in einen Topf tun, und dann können sie untereinander eine gewisse Gleichheit, eine Gleichheit in der Schlechtbezahlung herstellen. Das ist allerdings sehr bitter. Also, zusammengefasst erst einmal, materiell ist es den Unternehmern gelungen, in der diesjährigen Tarifrunde auf Kosten der Arbeitnehmer die Löhne zu senken. Zu senken gegenüber dem, was sie im letzten Jahr bekommen haben, denn es ist ihnen ja durch Erhöhung ihrer Preise, durch Erhöhung der Arbeitsproduktivität schon lange gelungen, die Bezahlung von vor einem oder zwei Jahren nach unten zu bewegen. Die kleine Erhöhung, die jetzt herauskommt, gleicht dies nicht aus. Man hat weniger in der Tasche, weniger Kaufkraft in der Tasche und muss mehr leisten. Und wenn man mehr fürs gleiche Geld leistet, ist das eine Lohn- oder Gehaltssenkung. Dass es nicht ganz so grob ausgefallen ist, wie es die Unternehmer gleich wollten, nämlich nur 1,2-1,3%, sondern 2% oder 1,5%, das ist ungefähr die Differenz einer Zigarettenschachtel, und jetzt wird ja gerade der Zigarettenpreis erhöht. Ungefähr in der Größenordnung liegt die Differenz zwischen dem Unternehmerangebot und dem Abschluss, den die Gewerkschaft unterschrieben hat.
Was du eben gesagt hast, deutet darauf hin, dass diese Gerechtigkeitsforderung, die ja eine zentrale Forderung der Gewerkschaft ja war, gleiches Geld für gleiche Arbeit, diese Gerechtigkeitsforderung, die wird also gar nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, wird also gar nicht von den Unternehmern erfüllt, sondern das erfüllen sich die Arbeiter und Angestellten untereinander selbst, indem sie nämlich den Lohn, den sie bekommen, ein bisschen untereinander umverteilen, sodass die einen ein bisschen weniger haben und die anderen ein bisschen mehr bekommen.
Ja, so weit ist es gekommen. Ob in der Metall- oder Chemie- oder sonst wie Industrie, es wird immer gesagt, wir brauchen einen einheitlichen Arbeitnehmerbegriff. Und dieser einheitliche Arbeitnehmerbegriff besteht dann schlicht darin, dass unter den Angestellten und Arbeitern umverteilt wird, sodass das Niveau insgesamt etwas gesenkt wird, dann aber gleich ist. Wenn das die Gerechtigkeit ist, dann sollte man sagen, bin ich nicht für Gerechtigkeit.
Gleichzeitig werden aber auch mit dem neuen Tarifvertrag, da kommen wir gleich zu, die Überstundenzulagen wegfallen, nämlich dann, wenn die Arbeitszeit, wenn auch nur teilweise, auf die 40 oder auch mehr Stunden ausgeweitet wird. Das ist ja natürlich ein weniger an Geld, was die Leute bei der gleichen Arbeit dann in der Tasche haben.
Selbstverständlich.
Jetzt möchte ich nochmal auf den Anfang von dem zurückkommen, was du sagtest. Du sagtest am Anfang so einen lapidaren Satz wie: Nach dem Tarifvertrag weiß ich jetzt, was ich in der Tasche habe, und das ist es dann auch. Im Vergleich zu, wie meinst du das? Gibt es denn andere, bei denen ist das nicht so?
Weißt du, mit den Tarifverträgen ist es ein seltsames Ding. Wenn man feststellt, man kann schlecht davon leben, wenn man feststellt, es wird immer teurer, das Leben, und man muss immer mehr dafür arbeiten, dann stellt man eine Differenz fest. Diese Gesellschaft lässt es für die meisten Leute schlecht zu, gut zu leben, wenn sie denn abhängig Beschäftigte sind. Sie sind einfach variable Masse, Arbeitsmasse, Arbeitskraft für Leute, die daraus Gewinn machen. Manchmal haben die eine Hochkonjunktur, manchmal eine niedrige Konjunktur, und eine Konjunktur kennt eigentlich nur das Portemonnaie der abhängig Beschäftigten. Es geht schlecht in ihm. Die Auskunft, es geht mir schlecht, ich komme damit nicht hin, hat in dieser Gesellschaft quasi eine Adresse. Die Adresse heißt, geh zu deinem Betriebsrat oder deiner Gewerkschaft und frag, ob du richtig eingestuft bist, als ob das eine Auskunft darüber wäre, dass man dann besser leben kann. Und dann geht's so, das ist tarifvertraglich beschlossen, du kannst dich nicht beschweren. Dieses ganze Tarifsystem hat quasi eine Funktion, die darin besteht zu sagen, Leute, man kann zwar schlecht davon leben, aber ihr müsst es eben. Das geht in Ordnung. Warum? Es ist aufgeschrieben. Es ist nicht mehr rausgekommen in der Tarifverhandlung. Dass diese Gesellschaft, die eine solche Auskunft gibt, nämlich der Lebensunterhalt der Leute, ihre Lebenskraft ist für den Gewinn da. Und daher ist gar nicht eingeschlossen, sondern ausgeschlossen, dass man von Lohn anständig leben und auf Dauer leben kann. Dass man da richtig ein Leben sich gestalten könnte, das etwas leichter und besser wäre. Das kommt ja gar nicht raus bei den meisten. Wenn das nicht eingeschlossen ist, sondern man sagt, so war es eben, lebt eben davon, dann ist das Leben in dieser Gesellschaft ziemlich blöd eingerichtet. Darum bin ich Kritiker dieses Gesellschaftssystems, statt zu sagen, an dieser Stelle, an dieser Ecke, würde ich 0,2% für angemessen halten. Ich bemerke nur an solchen Lohnabschlüssen, dass das generelle Interesse der Unternehmerschaft immer stärker sich durchsetzt und eigentlich möchte ich, wenn ich über so etwas spreche, Leute darauf aufmerksam machen, hier als abhängig Beschäftigter zu leben, ist jämmerlich. Man muss dieses Gesellschaftssystem schon mal ins Auge fassen. Taugt es eigentlich für mich?
Ja, jetzt, und taugt heißt in dem Fall, was gibt denn der Tarifvertrag her? Ne? Jetzt schauen wir uns nochmal, also wir haben es ja eben geldmäßig gesagt, das wird ein bisschen weniger werden. Jetzt schauen wir uns die Zeitseite an. Was waren denn da die Forderungen waren mehr Arbeit am besten unbezahlt und was wurde denn ausgehandelt in dem Tarifvertrag?
Lass mich mal schnell zur Geldseite noch was hinzufügen, weil der Andreas gerade eben von den höheren Zigarettenpreisen gesprochen hat. Da lese ich in der Stellungnahme der Metallkapitalisten zu dem Verhandlungsergebnis von Baden-Württemberg unter Ziffer 11 folgendes, Zitat, in dem Volumen von 2,7% für die zweite Stufe spiegeln sich die Hoffnungen auf eine bessere wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2005 wieder. Zitat Ende. Also, liebe Lohnabhängige, nehmt zur Kenntnis, was ist der Unterschied zwischen einem Krisenlohn und einem Aufschwungslohn? Der ist haargenau 0,5%. Und wenn Sie jetzt am 1. März die Tabaksteuer erhöhen, dann ist der Unterschied zwischen Krisenlohn und Aufschwungslohn ab sofort buchstäblich umschrieben mit einer Zigarettenschachtel. So viel zum Thema Hoffnung auf Seiten von Arbeitnehmern. Gut, das war die Ergänzung zur Geldseite, jetzt also zur Zeitseite. Was ist bei dem Abschluss rausgekommen? Als erstes ist herausgekommen, in den bisherigen 35-Stunden-Tarifregelungen gab es bereits eine Ausnahme von 35 Stunden, nämlich 18% einer Betriebsbelegschaft durften auch unter den alten Verhältnissen schon bis zu 40 Stunden regulär beschäftigt werden. Gemeint waren damit hauptsächlich die Leute, die Entwicklungsarbeiten machen, höher qualifizierte Ingenieure und solche Teile der Belegschaft. Diese Quote von Leuten, die mitten in der 35-Stunden-Woche regulär 40 Stunden arbeiten, wird jetzt von 18% auf 50% angehoben. Also was lernen wir daraus? Erst nicht mal im Rückblick. Schon diese alte 35-Stunden-Regelung, auf die die Gewerkschaft ja so stolz war, von wegen, man hält die Arbeit nicht mehr aus, deswegen muss sie verkürzt werden. Und für die Arbeitslosen soll sie ja auch gut gewesen sein. Also schon diese alte 35-Stunden-Regelung, die hat locker beinhaltet, dass für ein Fünftel der Betriebsbelegschaft, 18% halt, hat sie von Haus aus schon mal gar nicht gegolten. So, jetzt werden diese 18% mal ganz locker auf 50% aufgestockt. Da könnte man also den 35-Stunden-Tarifvertrag mit demselben Recht, könnte man ihn jetzt wieder als 40-Stunden-Tarifvertrag bezeichnen. Wenn halbe 35 Stünder und 40 Stünder da dran drin sind.
Wenn es 37,5 Stunden Woche.
Oder meinetwegen macht halt den Durchschnitt. Es wird aber erstmal so hingestellt, wahrscheinlich als Zugeständnis an die Gewerkschaft, dass man das neue Vertragswerk gewissermaßen vorstellig macht als Kontinuität zum 35-Stunden-Regelwerk. Nämlich indem man einen Unterparagraphen dieses alten 35-Stunden-Regelwerks hernimmt und eine dort benannte Ziffer aufstockt. Also die Ziffer 18%, 40 Stunden, stockt man auf 50%. Naja, der Sache nach ist das schon ein bisschen mehr ein Kippen dieser alten 35-Stunden-Regelung. Und übrigens umgekehrt. Muss man auch mal darauf hinweisen. Umgekehrt gilt nicht etwa ein Anspruch drauf für den Arbeitnehmer, dass er dann, sei es 35, sei es 40 Stunden, fest verbuchen kann, als wenn er so lang arbeitet, dann kriegt er auch verlässlich dafür Einkommen. Nein, so herum ist das keineswegs nach der Seite hin, hält der Tarifvertrag fest, dass solche Regelungen befristet sind. Es ist also kein Anspruch der Arbeitnehmer damit verbunden, so lange beschäftigt zu werden, dass sie meinetwegen geltlich halbwegs auf einen grünen Zweig kommen. Also wenn die Unternehmerschaft die Arbeitszeit verlängern will, dann ist das hinsichtlich der Anspruchshaltung eine Einbahnstraße, die noch lange nicht für als Anspruch für Arbeitnehmer taugt. Gut, das nächste, was mir an dem Tarifvertrag aufgefallen ist, der steigt ein, in das Thema Aufstockung der 40 Stünder auf 50% der Belegschaft, indem er im ersten Satz Bedingungen notiert, unter welchen diese Aufstockung bloß stattfinden soll. Die Bedingung ist, es muss höher eingruppierte Leute betreffen und es muss Betriebe betreffen, bei denen diese höher eingruppierten Leute mindestens die Hälfte der Betriebsbelegschaft ausmachen. Also das ist bis im Einzelnen ist das in diesem einen Sätzchen da festgehalten, da werden nämlich die Lohn- und Gehaltsgruppen aufgelistet. Ne? Also wenn ein Betrieb mindestens die Hälfte von Leuten beschäftigt, die höher eingruppiert sind, dann darf er auf 50% aufstocken. Also darf er die 40 Stünder auf 50% aufstocken. Jetzt sollte man meinen, mit dieser Erlaubnis ist andererseits auch die Grenze der Erlaubnis beschrieben. Weit gefehlt. Ein Kennzeichen dieses Vertrages ist, dass jeweils der nächste Satz die Grenze, die der vorhergehende Satz benannt hat, wieder aufhebt. Gleich im nächsten Satz ist nämlich davon die Rede, ganz unabhängig von wie viele Leute so hoch eingruppiert sind, dass sie Satz 1 erfüllen, ganz unabhängig davon, kann man die 40 Stunden auch wieder auf 50% der Belegschaft aufstocken, wenn, Zitat, Innovationsprozesse ermöglicht werden sollten. Oder wenn, anderes Zitat, einem Fachkräftemangel begegnet werden soll. Oder wenn, noch anderes Zitat aus dem Tarifvertrag, Neueinstellungen vereinbart sind, die aber nicht rechtzeitig realisiert werden können, dann darf die schon vorhandene Belegschaft bis zu 6 Monate auf diese 40 Stunden aufgestockt werden, auf diese 40 Stunden Arbeitszeit aufgestockt werden. Das ist, finde ich, schon bemerkenswert. Jeder Paragraph, der da genannt wird, der eine Ermächtigung ausspricht, aber zugleich eine Schranke, eine Begrenzung dieser Ermächtigung ausspricht, wird im nächsten Satz mit Ausnahmeklauseln, quasi mit Öffnungsklauseln versehen, sodass am Ende überhaupt nicht mehr abzusehen ist, wo eine Beschränkung der Aufstockung der 40 Stunden in der Belegschaft noch vorhanden sein soll. Jeder Paragraph dieses Vertragswerks ist gewissermaßen ein Gummiparagraph, eine Öffnungsklausel. Und um auf die Überstundenzuschläge noch einmal zu sprechen zu kommen, die Gewerkschaft hat ja so getan, sie hat diesen üblen Anschlag der Unternehmerschaft vereitelt, länger arbeiten, aber nicht mehr Geld dafür. Naja, das ist ungefähr fast zur Hälfte gelogen von Seiten der Gewerkschaft. Was stimmt ist, wenn jetzt 40 Stunden gearbeitet werden, dann werden die 5 Stunden Zusatzarbeit vergütet, aber eben nach demselben Lohnsatz wie die vorherigen 35 Stunden Und das ist eine eindeutige Verschlechterung auf der Geldseite, und zwar für die 82% von Belegschaften, die nach der alten 35-Stunden-Regelung eben auf 35 Stunden fixiert waren. Für die hat gegolten, wenn der Unternehmer von ihnen längere Arbeitszeit haben will, dann kann er die natürlich jederzeit kriegen. Nur alles, was über den rechnerischen Durchschnitt von 35 Stunden die Woche hinausgeht, wird mit Überstundenzuschlägen entgolten. Jetzt wird also der Satz von Belegschaftsangehörigen, für die regulär die 40 Stunden Arbeitszeit gilt, wird drastisch heraufgesetzt, und die der Tarifvertrag hält ganz ausdrücklich fest, dass für diese ganzen 40 Stunden alle Überstundenzuschläge entfallen. Also von wegen, die Gewerkschaft hätte die Lohneinbußen abgewehrt.
Ein Tag, nachdem der Tarifvertrag unterschrieben war, nämlich am 13. Februar, kam die Bild-Zeitung mit einem großen Titel raus, der ging etwa so: 40-Stunden-Woche offiziell wieder da, müssen wir jetzt alle mehr arbeiten. Und das hat damals die IG Metall ziemlich aufgeregt. Die hat gesagt, nein, ist überhaupt nicht wahr, die Bild-Zeitung lügt. Dem, was du sagst, Heinz, entnehme ich doch, naja, zumindest ist es mal halb wahr, wenn nicht sogar ganz wahr.
Ja, die Bild-Zeitung ist ja ein seltsames Organ. Die schreit es hinaus, die Gewerkschaft dementiert es, und man merkt, es kommt ihr auf ihr Ansehen, auf das Ansehen ihres Tarifvertrags an und weniger auf die materielle Lage ihrer Leute. Müssen wir alle mehr arbeiten? Nein, das kann die Gewerkschaft zurückweisen. Warum eigentlich? Weil sie den Unternehmern zugestanden hat, nicht alle müssen 40 Stunden arbeiten, sondern die müssen dann 40 Stunden arbeiten, wenn es den Unternehmern gerade passt. Und wenn es denen nicht passt, dann können es auch 35 oder weniger Stunden sein. Es ist gar nicht so, dass die Unternehmerschaft derzeit einfach jeden 40 Stunden arbeiten lassen will, sondern wenn es den Unternehmern passt, dann wird dieser Spielraum eröffnet. Da kommt etwas ganz Neues in unsere Republik hinein, und das ist auch sehr interessant. Das früher hat es geheißen, du hast einen Arbeitsplatz, dann arbeitest du, da kriegst du jede Stunde bezahlt und davon musst du dann eben leben, und das kannst du irgendwie auch. Heutzutage kommt so etwas rein wie, du bist total flexibel, aber sei froh, dass du einen Arbeitsplatz hast. Du wirst 35 Stunden bezahlt. Da stellen sich Unternehmer quasi auf den Standpunkt, 35 Stunden bezahlt zu werden, das ist überhaupt, naja, das Maximum, was ihr kriegen könnt. Damit ist euer Leben bezahlt. Das Beste, was ihr überhaupt bekommen könnt, ist Beschäftigung. Und wie viel ihr dafür leisten müsst und wie viel Geld es dafür gibt, da dürft ihr bitte nicht nachfragen. Es ist ein neuer Standpunkt quasi in der Republik, der zwar auch nicht jetzt überhaupt erst die unangenehme Lage und abhängig Beschäftigten einführt, aber sie noch einmal deutlich verschlechtert. Die unangenehme Lage heißt, etwas anderes als Beschäftigung und überhaupt ein Geld zu kriegen, steht euch nicht zu. Ich will mal auf eine Formulierung im Tarifvertrag noch hinweisen. Im Tarifvertrag, der Heinz hat ja schon Einzelheiten genannt, im Tarifvertrag ist etwas festgelegt. Im Tarifvertrag hat die Gewerkschaft quasi sich selber den Standpunkt anziehen lassen, den die Unternehmer ihr aufgemacht haben. Nämlich, von Unternehmerseite wird gesagt, Leute, ihr braucht doch Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, die haben wir. Arbeitsplätze gibt es nur, wenn wir ordentlich Gewinn damit machen. Dafür kann euer Lebensunterhalt nicht gering genug und eure Leistung nicht groß genug sein. Kapiert? Das ist Beschäftigung. Etwas freundlicher drücken es die Herren im Fernsehen schon aus, aber das ist der Reintext der Sache. Was sagt jetzt die Gewerkschaft? Tatsächlich, unsere Leute brauchen Beschäftigung. Man könnte sagen, eigentlich ist Beschäftigung doch eine sehr seltsame Ausdrucksweise dafür, dass man nur dann seinen Lebensunterhalt erarbeiten kann, wenn man für andere zum eigenen Schaden und für deren, nämlich der Unternehmer, Nutzen arbeitet. Könnte man auch sagen, das ist aber nicht sehr nützlich. Nein, die sagen, Beschäftigung ist überhaupt alles. Und dann schreiben sie zum Beispiel eine generelle Öffnungsklausel in ihre Tarifverträge. Ich zitiere einmal. Ist es unter Abwägung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen erforderlich, abweichende Tarifregelungen zu treffen, um damit eine nachhaltige Verbesserung der Beschäftigungsentwicklung zu sichern? Dann werden die Tarifvertragsparteien ergänzende Tarifregelungen vereinbaren. Da wird also gleich gesagt, Beschäftigungsentwicklung nicht entlassen. Bitte nicht entlassen. Vielleicht etwas mehr Leute zu dem niedrigen Lohn, den wir jetzt vereinbart haben, beschäftigen. Dann können wir auch billiger. Es geht noch weiter. Dieser Satz heißt, und er ist Bestandteil dieses Tarifvertrags, ist es erforderlich, dann werden...
Also wirtschaftlich erforderlich. Ne? Wirtschaftlich meine ich jetzt nicht, weil ich meinen Kühlschrank nicht mehr voll bekomme, sondern...
Ja, das ist eben eigentlich der Punkt. Wenn man die Abhängigkeit von Unternehmerüberlegungen und Unternehmerinteressen zum leitenden Gesichtspunkt macht, es sich selber angelegen sein lässt zu sagen, das ist überhaupt das Entscheidende, dann kommt man zu solchen Formulierungen wie, nicht die eigenen Interessen sind das Entscheidende, sondern die Interessen der Gegenseite müssen alles entscheiden. Und dann kommt raus, ist es erforderlich, und dann ein Satz aus dem Tarifvertrag, dem jetzt abgeschlossenen, der IG Metall, dann wird einvernehmlich von den Tarifverträgen beschlossen, befristet von tariflichen Mindeststandards abzuweichen, zum Beispiel Kürzung von Sonderzahlungen, Stundung von Ansprüchen, Erhöhung oder Absenkung der Arbeitszeit mit oder ohne vollen Lohnausgleich. Was bedeutet das? Die Gewerkschaft gemeinsam mit den Unternehmern legen fest, was jetzt in Deutschland für Industriearbeiter in der Metallindustrie gilt. Und sie legen fest, wenn ihr überhaupt Beschäftigung wollt, dann muss die über euch wachende Instanz, Gewerkschaft wie Unternehmerverband, einfach auch in der Lage sein, euch länger und ohne Geld und ohne Lohnausgleich arbeiten zu lassen, das muss es euch wert sein. Ist es das eigentlich wert? Ist eigentlich wirklich Beschäftigung das höchste Gut? Man muss nur einen Moment überlegen. Man geht arbeiten, um davon leben zu können. Und zwar anständig leben zu können vielleicht. Und jetzt kommt mit einmal raus, dass du überhaupt so etwas vornehmen darfst. Dafür sollst du nicht mehr darauf gucken, wie lange du deine Lebenszeit für diese Arbeit hingibst, wie viel du dafür bekommst, sondern du musst dir sagen lassen, wenn es für die deutschen Unternehmer in ihrer Konkurrenz passt, dann ist die Absenkung des Lohns, die Erweiterung der Leistung auf deine Kosten, auf deine Knochen, das richtige Mittel, und das schreiben wir gleich in den Tarifvertrag rein. Im Grunde genommen, um den Bogen zu deiner Frage zu schlagen. Im Grunde genommen ist es so, die Tarifparteien sind so national bewusst, so streng am Konkurrenzerfolg der deutschen Unternehmer orientiert, dass sie sich sogar einigen, nicht als Betriebsparteien, aber als Tarifparteien, als Gewerkschaft und Unternehmerverband, sind wir jederzeit bereit, von der Bezahlung der Leute, die arbeiten müssen, nach unten abzuweichen. Das nützt den Unternehmern in ihrem Konkurrenzkampf, und dafür müssen doch die, die arbeiten gehen, dafür müssen sie doch Verständnis haben. Ich würde sagen, ich hätte kein Verständnis.
Den Gewerkschaftsstandpunkt, den du eben beschrieben hast, nämlich dieser Standpunkt, der auf jeden Fall das Unternehmerinteresse, das Interesse, Gewinn zu machen, einschließt und den zuerst berücksichtigt, dieser Gewerkschaftsstandpunkt, der ist von Peter Decker auch nochmal charakterisiert worden. Ich habe ihn gefragt, was bringt denn eigentlich der Kampf, den die Gewerkschaften führen?
Die Gewerkschaft ist die, wie es früher hieß, ja, ich benutze jetzt die alten Worte, um sie auch zu kontrastieren mit der Gegenwart, ist die Kampforganisation der Arbeiterklasse. Sie ist die, der Zusammenschluss der Arbeiter, die nur durch kollektive Arbeitsverweigerung überhaupt dazu sowas wie einen Vertragspartner gegenüber der Macht des Eigentums, gegenüber der Macht der Fabrikherren geworden ist und werden konnte, weil jeder einzelne Arbeiter, der sich da anbietet, absolut wehrlos ist und in jedem Fall immer nur nehmen muss, was die andere Seite einfach hergibt. Sie mussten sich zusammenschließen, um Druck auszuüben. Allerdings, die Gewerkschaften, vielleicht wussten sie es bei ihrer Gründung noch gar nicht, aber ihr Zweck ist selber schon eine verschobene Sache, deren Fehler, wenn man so reden möchte, deren Fehler im Lauf der Zeit immer deutlicher geworden ist. Die Gewerkschaften wurden gegründet und wehren sich gegen die Macht des Kapitals, für sich Arbeit verrichten zu lassen, damit der Unternehmer einen Gewinn hat und dafür den Arbeiter zu vernutzen. Vernutzen in jeder Hinsicht, schlecht bezahlen und ewig lang arbeiten lassen. Dieses feindliche Interesse wollten die Gewerkschaften aber in dem Sinn nie loswerden. Sie wollten es nie beseitigen, sondern sie haben gegen die Überlebensunfähigkeit der Arbeiterschaft für die Lohnarbeit als Lebensmittel gekämpft. Ihr Anliegen war es, innerhalb der Lohnarbeit und mit ihr sollte ein Überleben doch gehen. Also ihre große Parole war ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Da merkt man, die haben nicht das Verhältnis, in dem der Arbeiter da steht, kritisiert. Oder sie haben es kritisiert, aber nur als zu kleiner Anteil am Ertrag, als zu lange Arbeitsstunden. Immer mit dem Gedanken, weniger Arbeitsstunden, höhere Löhne und dann wird das Verhältnis doch passen. In dem Sinn haben die Gewerkschaften ihre Mitgliedschaft in Kämpfe geführt und darüber auch erzogen. Kämpfe, denen von Anfang an die Rücksichtslosigkeit, die es braucht, um einen gegensätzlichen, um einen feindlichen Willen zu brechen, abging und abgehen musste. Weil der gewerkschaftliche Kampf ja für das paradoxe Ziel geführt wird, das Abhängigkeitsverhältnis vom Unternehmer nach Ende der Auseinandersetzung wieder fortzuführen. Sie wollten ja das Verhältnis nicht beseitigen, dann durften sie aber auch den Gegner nie wirklich schädigen. Denn sein Geschäft sollte ja funktionieren, damit es wieder Nachfrage nach Arbeit ausüben kann. Und in dieser Klemme war die gewerkschaftliche Gegenwehr eigentlich von Anfang an. Deswegen sind die Gewerkschaften die großen Könner des Kämpfens für Ausgleich. Die kämpfen nicht fürs Interesse, wie die Unternehmerpartei für ihr Interesse kämpft, sondern der Unternehmerpartei, die ihren Egoismus betreibt, steht die andere Partei gegenüber, die den Ausgleich sucht. Und deswegen auch immer das Ideal der Vereinbarkeit von Lohn- und Gewinnmaximierung vertritt. Es müsste doch gehen, ist denen ihr Standpunkt. Und deswegen sind die Gewerkschaften die Partei, die immerzu nicht gegen den Profit, sondern gegen den überhöhten Profit, gegen den Maximalprofit ist. Sie ist nicht gegen die Ausbeutung, sondern gegen die Übertriebene. Sie ist nicht gegen die Unternehmerherrschaft, sondern gegen die Unternehmerwillkür. Gegen den sogenannten Herr im Haus-Standpunkt, wie es auch heute noch gern von Ihnen gesagt wird. Und da merkt man, wenn man gegen die Willkür des Unternehmers ist, dann tritt man ein unter der Hand, in der Unterstellung tritt man ein fürs Geschäft des Unternehmers, soweit es notwendig ist. Und je länger die Gewerkschaften Erfolge hatten, je mehr sie sich etablieren konnten in der bürgerlichen Welt, desto mehr sind die Gewerkschaften auch gegenüber ihren eigenen Mitgliedern zu Vertretern und Verteidigern des notwendigen Geschäfts. Eigentlich zu den Agenten der Abhängigkeit geworden und gar nicht mehr zum Agenten des Gegensatzes gegen den Unternehmer. Heute vertreten sie die richtige Wachstumspolitik, die richtige Konjunkturpolitik, die richtige Standortpolitik für Deutschland und machen sich unter dem Titel Beschäftigung vermehren eigentlich unmittelbar den Zweck der Unternehmerschaft, nämlich höhere Gewinne zum Anliegen.
Ja, Peter Decker hat es nochmal ziemlich deutlich gesagt, der Standpunkt der Gewerkschaften, geboren daraus, dass sie diesen Interessensgegensatz eben nicht beseitigen wollen, sondern immer nur korrigieren wollen, der Standpunkt der Gewerkschaften, der hat sich dann jetzt vorgearbeitet bis hin zu einem Standpunkt des Geschäfts, ein Standpunkt, der das Geschäft vertritt, ein Standpunkt, der sogar noch die Standortpolitik verteidigt. Da kommen wir auch gleich dazu. Peter Decker hat zusammen mit Karl Held ein Buch rausgegeben, das heißt Das Proletariat, in jeder Buchhandlung zu bekommen. Ansonsten ist es ist vom Gegenstandpunkt Verlag und www.gegenstand.com kann man es auch bestellen. Heinz, das letzte, was wir noch besprechen wollen, ist der nationale Standpunkt der Gewerkschaft. Findet man das auch wieder in dem Tarifvertrag, den die Parteien jetzt geschlossen haben?
Ja, und wie? Und zwar gleich unter Ziffer 1. Ziffer 1 des Tarifvertrages von Pforzheim lautet folgendermaßen: Ziel dieser Vereinbarung ist es, am Standort Deutschland bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Dies verlangt den Erhalt und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der Innovationsfähigkeit und der Investitionsbedingungen. Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zu diesen Zielen und zu ihrer Aufgabe, den Rahmen für mehr Beschäftigung in Deutschland zu gestalten. Zitat Ende. Also gewissermaßen wie bei einer Verfassung ist dem Tarifvertrag eine Präambel vorangestellt, die in hehren Worten Ziel und Zweck, den Geist des Gesetzes sozusagen, ausdrückt. Naja, wenn das der Geist dieses Tarifvertrages ist, dann muss ich da dem Peter Decker, der eben eingespielt worden ist, leider mal wieder 110%ig recht geben. Der hat ja schon darauf aufmerksam gemacht. Es ist gewissermaßen der Geburtsfehler der Gewerkschaften, sich an einem für Lohnarbeiter untauglichen Lebensmittel ewig um 3 Tage zu schaffen zu machen. Mit einem, ich weiß nicht, vielleicht vorläufigen Endergebnis, jedenfalls mit einem aktuellen Endergebnis, das kann sich vom Standpunkt Lohnarbeit als Lebensmittel kann sich das wirklich sehen lassen. Ich wollte euch dazu einladen, diese drei Sätze von Ziffer 1 des Tarifvertrages mit mir zusammen nochmal durchzudenken. Satz 1 war: Ziel dieser Vereinbarung ist es, am Standort Deutschland bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Der Satz redet ersichtlich vom Standpunkt der Not von Arbeitern. Bloß, wie redet er da gleich darüber? Er redet so darüber, dass die Not von Arbeitern A. ganz darin besteht, sie brauchen Arbeit und können die keineswegs selbstverständlich bekommen, das was sie brauchen. Und B. weil für sie zum Leben Arbeit so fundamental notwendig ist und zugleich so schwer zu erhalten. Drum ist für das Bedürfnis dieses Menschenschlags alles erledigt, wenn zuständige Instanzen außerhalb von ihnen, also Unternehmer und Gewerkschaft in dem Falle, wenn die versprechen, ihre Tätigkeit dem zu widmen, dass Arbeit geschaffen wird. Also vom Standpunkt der Not von Arbeitsleuten aus ist dieser erste Satz formuliert. Der zweite Satz, der heißt dann folgendermaßen: Dies verlangt den Erhalt und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der Innovationsfähigkeit und der Investitionsbedingungen. Dieser zweite Satz schlägt ersichtlich eine andere Perspektive ein als der erste Satz. Wenn der erste Satz gewissermaßen von der Not von Arbeitenden, ihrer Notwendigkeit, per Arbeit an ein Lebensmittel zu gelangen, herkommt, dann kommt der zweite Satz her von einer Not der Unternehmen, nämlich ihrer Not beschäftigen zu können. Also die Hoffnungsträger aus Satz 1, die Unternehmen besorgen den Leuten das, was sie dringend brauchen, nämlich Arbeit. Die Hoffnungsträger von Satz 1, die sind in Satz 2 ihrerseits in Not, und damit sie aus ihrer Not herauskommen, dürfen, ja müssen sie Bedingungen stellen an die werten Arbeitsleute, an die Leute, die Arbeit brauchen. Bedingungen müssen sie an diese Leute stellen. Ist schon komisch. Im zweiten Satz sind die Hoffnungsträger, die Unternehmer, die Arbeitgeber, ist ja ihr Ehrenname, im zweiten Satz sind diese Hoffnungsträger erstens vorstellig gemacht als selber notleidend, aber zweitens der Ausweg der Unternehmerschaft aus ihrer Not, der ist dann sehr offensiv und geht eigenartigerweise auf Kosten der Lohnarbeiter, für deren Versorgung mit Arbeit diese Unternehmerschaft doch da ist. Also noch einmal, Wettbewerbsfähigkeit, der Schlager von Satz 2, ist eine einschränkende Bedingung an die Arbeit. Wettbewerbsfähigkeit ist zum Beispiel keine Absage an Entlassungen, sondern ist eher eine Zusage an Entlassungen, nämlich dann, wenn die entlassende Firma darüber ihre Wettbewerbsfähigkeit steigert. Innovation, schon wieder so ein Stichwort, so eine höfliche Umschreibung dafür. Heutzutage sollen alle Künste der Produktivkraftsteigerung der Arbeit unter dem Stichwort Rationalisierung eingeführt werden, damit sie den Unternehmererfolg steigern. Schon wieder ein Grund für Entlassungen. Und der Rest der Mannschaft, der dann beglückt wird mit Arbeitsplätzen, der muss sich die Bedingungen seiner Beschäftigung gewissermaßen selber erkaufen durch Anspruchslosigkeit. Also das ist schon ein ziemlich bemerkenswertes, gewissermaßen Endstadium dieser Auseinandersetzung zwischen Unternehmerschaft und Gewerkschaft. Wenn heutzutage die Bedürftigkeit von Lohnleuten nach Arbeit gleich zusammengeschlossen wird mit, da sind sie von der Wettbewerbsfähigkeit von Arbeitgebern abhängig. Und wenn das weiterhin zusammengeschlossen wird mit, dann sind die Arbeitgeber gewissermaßen ganz im Interesse der Lohnabhängigen, aber auch befugt und berechtigt, jede ihnen dienlich erscheinenden Abstrich am Lebensunterhalt der Lohnleute zu bewerkstelligen. Es ist so, wie wenn alle Welt sich darüber einig geworden wäre, wenn jemand Arbeit braucht zum Leben, also Lohnarbeit sein Lebensmittel ist, er dies aber nur so schwer kriegen kann, dann ist, wenn man überhaupt einen Arbeitsplatz hat, ungefähr dasselbe wie ein Einwand dagegen, was einen Arbeiter an einem Arbeitsplatz überhaupt interessieren kann. Nämlich, dass er Geld braucht, wie viel Geld er für die Arbeit kriegt und wie viel die Arbeit ihn kostet. All diese Gesichtspunkte, die den Arbeiter interessieren können an der Lohnarbeit, die sind gestrichen und getilgt, die sind aus dem Anspruchskatalog endgültig entfernt, wenn es heißt, Arbeit pur ist euer Bedürfnis und all eure Bedürfnisse sind befriedigt und abgedeckt, wenn ihr einen Arbeitsplatz habt, und es ist total unanständig und sachwidrig, wenn ihr eigene Forderungen an euren Arbeitsplatz stellt. Ein letzter Hinweis, es ist nicht umsonst in dieser Präambel des Tarifvertrags auf den am Standort Deutschland bestehenden Arbeitsplätze hingewiesen, respektive auf die dort neu zu schaffenden. Auch der Standort Deutschland ist bedürftig nach Arbeitsplätzen. Der Standort Deutschland ist aber nach der Gleichung Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit genauso bedürftig nach unternehmerischer Tätigkeit, nach Firmenerfolgen, die imstande sind, Firmengewinne am Standort Deutschland zu erzeugen, die also andernorts das anrichten, was in Deutschland vermieden werden soll. Der globale Kapitalismus ist offensichtlich in nationale Untereinheiten aufgeteilt, die untereinander sehr heftig und sehr streitig konkurrieren um die Erträge aus der globalen Marktwirtschaft. Und da bekennt sich die Unternehmerschaft im Verein mit der Gewerkschaft. Und für die Gewerkschaft ist das wirklich eine Schande. Bekennt sich Unternehmerschaft und Gewerkschaft dazu, mit der Waffe der Billigkeit und Willigkeit der eigenen Lohnarbeitermannschaft andere Nationen und deren Lohnarbeiter aus dem Felde zu schlagen.
Dann entnehme ich doch deinen Ausführungen, dass der Standpunkt des Standorts, nämlich diese Frage, wie geht's in Deutschland weiter, dass der offensichtlich den kleinen Leuten gar nicht gut kommt, sondern dass er denen eigentlich eher schadet.
Ja, das, wenn Unternehmer und Gewerkschaften unter diesem Titel wettbewerbsfähiger Standort ist die Bedingung für Arbeitsplätze, sich auf Lohnverschlechterungen und Arbeitszeitverschlechterungen einigen, mit dem erklärten Zweck, das soll der Konkurrenzfähigkeit des Standorts Deutschland nützen, dann organisieren sie selber eine ewige Abwärtsspirale in der Konkurrenz, in der internationalen Konkurrenz der Lohnarbeit. Sie sind die Agenturen, die den nächsten Konkurrenzmaßstab vorgeben, an denen sich andere Nationen mit ihren einschlägigen Beauftragten für Wachstum und Beschäftigung dann wieder abzuarbeiten haben. Das ist die generelle Unehrlichkeit, wenn sich immerzu auf die Sachzwänge des Weltmarkts, der Globalisierung berufen wird. Sie selber organisieren diese Sachzwänge doch jeweils auf nationaler Ebene, um damit die Konkurrenten auszustechen. Und wenn eine Gewerkschaft sich dafür hergibt, naja, bitte sehr, dann ist das nicht bloß für ihren Selbstbestand, haben wir ja am Anfang darüber geredet, eine sehr fragliche Angelegenheit. Wichtiger ist mir zumindest, dass das, wenn das so weitergeht, eine richtige Gewähr von Seiten der Gewerkschaft ist, den Lebensunterhalt ihrer Mitglieder immer schlechter zu machen, das Lebensmittel Lohnarbeit immer untauglicher zu machen.